Wir haben es ja vorhin gehört, Taufe ist was ganz, ganz Spannendes. Nicht nur, wie wir es jetzt gerade erlebt haben in der Kindertaufe, sondern grundsätzlich. Da sagen Leute allen Ernstes, wir wollen jetzt diesem Jesus nachfolgen. Also noch konkreter könnte man eigentlich sagen, wohin sonst sollten wir eigentlich gehen? Das war eine schöne Antwort, oder? Natürlich zu Mama. Das ist doch das Schönste, oder? Wenn wir wissen, wem wir vertrauen können, und wenn es die Mama ist, dann ist das alles, ist alles gut. Aber wenn Menschen das von voller Überzeugung sagen, ich vertraue diesem Gott und ich sage wirklich diesen Satz, wohin sollte ich gehen? Eigentlich nur dorthin. Dann stehen viele daneben und sagen sich, ehrlich gesagt, klingt das für mich schon ein bisschen schräg. Ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen einseitig. Also dieser Satz, wohin sonst sollten wir gehen? Also ganz ehrlich, mir würden jetzt schon zig verschiedene Antworten einfallen. Beispielsweise eben zur Mama, wie wir es gerade gehört haben. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also diese Aussage, wohin sonst sollten wir gehen, das ist schon ziemlich absolut, oder? Also wenn ich diese Aussage höre, denke ich im ersten Moment, hoi. Also Jesus liken. Jesus vielleicht irgendwie sagen, ich finde dich ganz nett, ich finde dich gut und alles Mögliche, das ist hier alles schön und gut, aber dieses absolute voll und ganz, das ist schon ganz schön viel. Kann man das wirklich machen? Wirklich mit Überzeugung sagen, sonst nichts? Also er? Das klingt für mich ziemlich alternativlos. Aber können wir das wirklich machen? Der Satz stammt nicht von mir. Der ein oder andere hat diesen Satz vielleicht schon mal gehört. Und nein, dieser Satz stammt auch nicht ursprünglich von einem Lied. Auch das Lied hat ihn nur entlehnt. Fand ich ganz interessant. Ich war letztens bei einem Vortrag und da hat ein Theologiedozent dann erzählt davon, dass er eine Frage gestellt hat und gesagt hat, welcher Bibelvers fällt euch dazu ein? Und dann hat eine sich selbst gemeldet und hat sofort eine Textzeile aus einem Lied gebracht. Und sie war fest davon überzeugt, dass das in der Bibel steht. Also ich glaube wirklich, Lieder können uns so verinnerlichen, dass wir irgendwann davon überzeugt sind. Das ist auch das, was Gott gesagt hat. Deswegen finde ich persönlich das auch immer wieder wichtig zu überprüfen. Okay, sind die Lieder auch das, was Gott gesagt hat? In dem Fall ist das aber so. In der Bibel finden wir genau diese Aussage, nämlich, wohin sonst sollten wir gehen? Aber um diesen Satz zu verstehen, müssen wir erstmal ein bisschen zurückschauen. Wir müssen nämlich erstmal reinschauen, was da eigentlich passiert ist. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne die Bibel aufschlagen. Wir werden uns nämlich jetzt komplett einmal quer durch mit dem Kapitel 6 im Johannesevangelium beschäftigen. Johannes 6, ich lese aus der Neues Leben Übersetzung und keine Sorge, ich werde es nicht das ganze Kapitel durchgehen, sondern immer einzelne Verse. Weil mit diesen einzelnen Versen werden wir verstehen, wie es dazu kommt, dass jemand überhaupt diesen Satz sagen kann. Der erste Satz, den wir lesen, und ihr könnt ihn hier vorne mitverfolgen, ist dieser hier. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine Wunder sahen, mit denen er die Kranken heilte. Ich würde das mal überschreiben mit dem Thema Authentizität. Also wenn jemand nicht nur sagt, er kann Wunder vollbringen, sondern er tut es auch noch, dann ist es für mich ziemlich überzeugend. Und genau das Gleiche hat Jesus hier erlebt. Da waren lauter Leute, die haben erlebt, dass er nicht nur von Wundern geredet hat, also nicht nur gesagt hat, er kann das, sondern er hat es auch gemacht. Und für die Leute war das so überzeugend, dass sich eine immer größere Menschenmenge zusammengesammelt hat und gesagt hat, ich möchte hinter diesem Jesus hinterherlaufen. Weil der muss uns mehr geben, der muss mehr dahinter sein. Eine ganz konkrete Situation, die wir finden, war folgende. Nämlich die hier. Am Anfang waren es nur 5 Gerstenbrote gewesen, doch nach dem Essen wurden 12 Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig geblieben waren. Eins von ganz vielen Wundern, die Jesus vollbracht hat, lesen wir auch direkt in diesem Kapitel drin. Nämlich, die Leute sind hungrig, es gibt nichts zu essen und plötzlich haben wir diese wundersame Brotvermehrung. Viele kennen das eben, Speisung der 5000 oder wie auch immer es betitelt wird. Eine von vielen Wundern. Ein Grund, warum die Leute gesagt haben, diesem Jesus will ich hinterherlaufen. Also sorry, der gibt uns kostenlos zu essen. Wo gibt's das denn? Also das ist schon was Besonderes. Und ich habe noch nicht mal danach gefragt. Er hat nur gemerkt, dass der Hunger ist und er hat es möglich gemacht. Und die Leute sind ihm hinterhergelaufen. Das Ganze hat sich aber zugespitzt. Schon ein Vers weiter, ein paar Verse weiter, lesen wir dann plötzlich, dass er über ihn gesagt wird, nämlich Folgendes. Falsche Stelle, ich lese es euch hier vor. Als die Leute dieses Wunder sahen, also das mit den Körben, riefen sie aus, dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll. Also kurzum, Jesus hat Wunder getan und sie haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass jemand kommen wird, der ihnen hilft, der sie rausholt aus dem Schlamassel. Und sie sagen, das ist er, das ist er. Aber Jesus hat intuitiv in dem Moment gespürt, er wusste ganz genau, sie verstehen eigentlich noch gar nichts. Und sie waren kurz davor, ihn zum König zu machen. Und er wollte nicht, dass das der Fall ist, weil sie hätten ihn aus dem falschen Grund zum König gemacht. Und was tut er? Er verschwindet. Was übrigens Jesus ganz, ganz häufig macht. Er sucht die Nähe bei seinem Vater. Die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, dass wie reagieren wir denn darauf, wenn wir einfach nicht weiter wissen, beziehungsweise wenn wir eine schwierige Situation erleben? Ich habe diesen Vers vorhin zugesprochen, Samuel und Benjamin, aber der gilt uns allen. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und ich möchte euch das ganz bewusst auch zusprechen, gerade denjenigen, die vielleicht gerade durch eine Situation durchgehen, wo sie sagen, ich erlebe eigentlich nur Dunkelheit. Und er sagt, ich will es wieder hell machen in deinem Leben. Lasst uns nicht die Dunkelheit in dem Moment suchen, sondern lasst uns die Helligkeit suchen, nämlich ihn. Lasst uns zu Jesus rennen. Und lasst uns ihn suchen. Genauso wie Jesus seinen Vater gesucht hat und zu seinem Vater gerannt ist. Und so war er dann bei seinem Vater, hat Zeit dort verbracht. Und die Jünger haben gewartet und gewartet und gewartet. Und sie merken, es wird langsam spät. Und was machen sie dann? Sie kriegen Selbstsorge. Aber sie rennen nicht zum Vater, sondern sie machen das, was sie gewohnt sind. Sie gehen aufs Wasser mit dem Boot. Und sie fahren los. Und plötzlich ein Sturm. Und was passiert? Ein weiteres Wunder. Auch noch dieses Kapitel übrigens. Ein weiteres Wunder passiert, nämlich Jesus läuft übers Wasser und läuft ihnen entgegen. Sie haben natürlich absolute Panik, weil sie damit gar nicht rechnen. Aber Jesus zeigt in dem Moment, ich bin nicht nur der, der Essen verteilt, sondern ich bin Herr über Himmel und Erde, weil ich selbst der bin, der die Welt mitgeschaffen hat. Wir vergessen das übrigens ganz, ganz häufig. Auch eine der Kategorisierungen, die wir häufig machen. Der Vater ist für die Schöpfung zuständig, der Sohn ist für das Kreuz zuständig. Jesus ist bei der Schöpfung beteiligt gewesen. Wir lesen das im Johannesevangelium ganz am Anfang. Alles ist durch das Wort entstanden. Und er war das Wort. Und Jesus beweist, er ist Herr über Himmel und Erde. Er ist Herr über Naturgewalten. Er hat alles in der Hand. Und sie sind völlig hin und weg. Aber wer das natürlich nicht versteht, sind die Leute, die immer noch am Ufer warten. Weil die wussten, Jesus ist nicht mit den Jüngern aufs Boot gegangen. Und was machen die Leute natürlich? Sie suchen ihn überall. Aber natürlich nur dort vor Ort. Weil man erwartet ja, dass er dort vor Ort ist. Und man erwartet eben nicht, dass er auf der anderen Seite des Sees ist. Aber Jesus ist schon längst auf der anderen Seite des Sees angekommen. Und die Geschichte geht weiter. Und irgendwann treffen sie ihn. Und dann sprechen sie ihn an und sagen, wir glauben ja, dass du der Prophet bist. Wir glauben das ja, aber jetzt musst du es auch uns noch richtig beweisen. Vielleicht kennt der ein oder andere das aus seinem eigenen Leben auch. Diese Frage auf der einen Seite, ich vertraue dir ja, aber um dir wirklich zu vertrauen, musst du erst noch das und das machen. Also wenn ich dir wirklich vertrauen soll, Gott, dann muss das und das passieren. Und genau das machen die Menschen um ihn rum auch. Sie sagen nämlich, sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Das ist ja schön und gut, dass du diese Brotvermehrung gemacht hast. Das ist ja alles nett. Aber das, was wir von dir sehen wollen, ist, dass Brot vom Himmel kommt. Genauso wie Mose das gemacht hat. Mose hat damit bewiesen, dass er ein Prophet Gottes war. Und was sagt Jesus darauf? Er sagt, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und später sagt er noch, wer von mir essen wird, der wird gerettet werden. Und er weist da in dem Moment schon auf die Kreuzigung hin und macht deutlich, ich werde mein Leben geben für euch. Jetzt kommt die spannende Frage. Hier lesen wir es. Mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und den an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Das ist das Angebot von Jesus. Und er sagt, ich bin das Brot. Glaubt an mich. Nehmt das an. Und die spannende Frage, die jetzt folgt, ist folgende. Wie werden die meisten wohl reagieren? Im ersten Moment denkt man sich, ihr habt Wunder erlebt. Allein in diesem Kapitel mehrere Wunder, die erwähnt werden. Ihr habt Wunder erlebt und das Erste, was ich denken würde, wäre Jubelstürme. Die Leute eskalieren und sagen, du bist es sogar, dann laufen wir dir hinterher. Was Besseres kann es gar nicht geben. Pustekuchen. Die Realität sieht leider ganz anders aus. Die Reaktion der meisten ist eine andere. Ist übrigens auch eine wichtige Information, die wir auch als Menschen, die mit Jesus unterwegs haben sollten. Wir sind manchmal davon überzeugt, dass wenn wir nur die Gottesdienste toller feiern und besser feiern, dass unsere Buden dann voll sein werden. Nein. Uns muss immer bewusst sein, dass die Reaktion der meisten leider nicht die ist, die man im ersten Moment erwarten würde. Die Reaktion der meisten war eine ganz, ganz andere. Die Reaktion der meisten war Ablehnung. Und es gab ganz unterschiedliche Gründe dafür. Einer dieser Stolpersteine war zum Beispiel, dass die Leute ein ganz, ganz anderes Bild von Jesus hatten. Ich weiß nicht, was dein Bild von Jesus ist, welche Vorstellung du hast von diesem Gott. Ich fand das ganz spannend, wir haben das mal bei uns im biblischen Unterricht gemacht. Und haben zusammen das Markus-Evangelium gelesen. Und als wir dieses Markus-Evangelium gelesen haben, danach, nach diesem Markus-Evangelium, hat dann eine Person zu mir gesagt, also sie geht jetzt verwirrter nach Hause, als sie gekommen ist. Sie hatte eigentlich ursprünglich ein ganz anderes Bild von Jesus gehabt. Dann habe ich gesagt, Jackpot, genau das wollte ich erreichen. Also nicht, dass du verwirrt nach Hause gehst, sondern mein Wunsch war, dass wir uns konfrontieren mit dem echten Bild von diesem Jesus. Ich finde das so spannend. Also Jesus wird ja für alles benutzt. Also dieses Bild von Jesus wird für alles benutzt. Gerade jetzt natürlich an Weihnachten das süße, liebe Kind, in der Krippe, das keinem irgendwie was Böses will. Jesus wird für alles gebraucht. Die Frage ist, was hat Jesus eigentlich über sich selbst gesagt? Ich lade dich ein, wirklich mal nachzulesen. Einfach mal die Bibel aufzuschlagen und nachzulesen. Und das meiste, was passiert, und mir ging es genauso übrigens, ist, dass wir im ersten Moment schockiert sind, weil wir denken, really? Jesus, wirklich? Ist das wirklich? Bist das wirklich du? Eins dieser Bilder, über die wir stolpern können. Die Leute sind auch darüber gestolpert, weil sie gesagt haben, Jesus, wir wissen doch, wer dein Vater, wer deine Mutter ist. Wir wissen das doch. Irgendwie passt das Ganze gar nicht rein. Das andere, was auch ein Stolperstein war, waren die Erwartungen an Jesus. Das, was die Leute eigentlich wollten, waren die Wunder. Das, was Jesus eigentlich geben wollte, war er selbst. Versteht ihr den Unterschied? Jesus wollte sich geben und nicht die Wunder. Er wollte an die Ursache und er wollte nicht das Symptom bekämpfen. Aber wir Menschen suchen häufig nach den Wundern. Wir suchen nach Bestätigungen und so weiter. Und das ist auch alles gut und alles schön. Aber wenn wir die Wurzel vergessen, dann wundern wir uns darüber, warum unsere Erwartungen plötzlich nicht erfüllt werden. Und das war eins dieser Stolpersteine. Die Leute hatten erwartet, dass er da ist, um jetzt ein Wunder nach dem anderen zu vollbringen. Ein anderer Stolperstein ist sicherlich diese Intoleranz. Also, wir haben das vorhin gehört. Wohin sonst sollte ich gehen? Wirklich, Jesus, also es gibt noch so viele Möglichkeiten. Also nebenbei ist es ja nett und schön. Als ich damals in Südafrika war, waren wir in einem Gebiet mit lauter südafrikanischen Indern. Und also wirklich ein Riesengebiet in Durban, 1 Million Inder, die dort leben. Und wir sind dort von Haus zu Haus gegangen. Und dann hat uns einer der Pastoren erzählt, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, weil immer dann, wenn wir denken, wir haben denen jetzt von Jesus was erzählt, dann tickt das bei ihnen ganz anders. Weil er hat es schon ganz häufig erlebt, dass sie dann einfach nur ein Bild von Jesus an ihre Wand hängen, neben den ganzen anderen Heiligen, die schon dort hängen, und sagen, ja, wenn du mir sagst, dass Jesus auch hilft, dann nehme ich Jesus auch. Das, was Jesus aber sagt, ist, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keine Alternative und genau das ist der Punkt, an dem viele stolpern, weil sie sagen, diese Intoleranz, die geht für mich gar nicht. Oder vielleicht, das lesen wir jetzt noch nicht in dieser Geschichte, aber der Konflikt mit dem Kreuz. Es heißt ja auch in der Bibel, dass das Kreuz viele werden das Kreuz nicht akzeptieren und werden nicht verstehen, warum das Kreuz notwendig war. Und vielleicht ist das für dich auch die Herausforderung. Du hast kein Problem damit, mit Bethlehem, mit der Geschichte von dem kleinen Kindchen in der Krippe, aber das ist wirklich zu viel. Eins dieser Stolpersteine. Als ich vor einem Jahr hier war, habe ich schon mal eine Predigt gehalten über das Bild von Gott. Und da habe ich Johannes den Täufer erwähnt. Und Johannes der Täufer, der selbst diesen Jesus angekündigt hat und vorausgegangen ist, war dann plötzlich im Gefängnis und war am Verzweifeln. Aber was hat dieser Johannes der Täufer gemacht? Er ist nicht bei seiner Verzweiflung geblieben, sondern er ist über den Schatten gesprungen von seinem Stolz. Und hat Leute, seine Jünger, zu Jesus geschickt und hat gesagt, lass dir erzählen, wer er ist. Bitte lass dir erzählen. Er hat an der richtigen Stelle gesucht. Es ist kein Problem, dass wir zweifeln. Es ist kein Problem, wenn wir unser Bild hinterfragen. Es ist kein Problem, wenn wir vielleicht auch an Jesus anecken. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also was tust du in dem Moment? Suchst du an der richtigen Stelle oder suchst du am Ende gar nicht, weil du aufgibst. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich wirklich motivieren, dass du auf die Suche gehst. Und zwar bei ihm, bei dem Licht der Welt. Die Reaktion von den meisten haben wir gerade gehört. Die Reaktion von Gott finde ich persönlich sehr spannend. Jesus könnte in dem Moment sagen, ja komm, dann lass uns eben noch ein paar Wunder vollbringen, lass uns den Leuten hinterherlaufen, lass uns noch ein bisschen motivieren, dass sie wieder bei uns sind. Aber genau das tut Gott nicht. Jesus tut das nicht. Und zwar deswegen, weil er sagt, Leute, wir wollen keine Symptombehandlung. Wir wollen Ursachenbehandlung. Wir wollen, dass sie verstehen, um was es eigentlich geht. Und eine der berühmtesten Geschichten ist hier der verlorene Sohn. Der Vater, der den Sohn ziehen lässt und ihm alle Freiheit gibt, zu kommen oder nicht zu kommen. Als Papa für mich eine große Herausforderung. Als jemand, der in der Jugendarbeit arbeitet, noch eine viel größere Herausforderung, weil ich damit tagtäglich konfrontiert bin. Du investierst in Menschen und du hast keine Ahnung, ob es wieder zurückkommt. Weil es am Ende bei der Person selbst liegt, ob sie will. Und Gott lässt es zu. Für mich etwas Unvorstellbares. Gott könnte eigentlich sagen, du kommst jetzt mit mir. Du läufst jetzt mit mir. Du bist jetzt gefälligst bei mir. Ich bin Gott. Und jetzt versteh das endlich. Du hast nirgendwo anders zu sein. Aber das Bild von Gott ist ein anderes. Er erzählt diese Geschichte vom verlorenen Sohn und lässt ihn ziehen und bleibt an dieser Stelle und sagt, ich warte mit offenen Armen auf dich. Und diese offenen Armen gelten jedem von uns. Die Frage ist, wer sind wir? Sind wir die Personen, die dann auch zurückkommen oder bleiben wir lieber weg? Die Reaktion von wenigen ist genau das, was wir ganz am Anfang gelesen haben. Und ich möchte sie euch direkt aus dem Bibeltext vorlesen. Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wenn wir jetzt diesen Vers hören, dann klingt er vielleicht ganz, ganz anders aus als am Anfang. Wunder erlebt, die Leute sind massenhaft hinterhergelaufen. Plötzlich haben sie gemerkt, es geht gar nicht um die Wunder und plötzlich sind die Leute weg gewesen. Aber Petrus bleibt. Und Petrus sagt, ich bleibe bei dir, denn zu wem sollten wir sonst hingehen? Zu wem sollten wir sonst hingeben? Für uns gibt es gar keine Alternative. Für uns gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und er sagt, ich habe erkannt, dass du der Christus bist. Häufig denken wir, dass wir erst alles erkannt haben müssen, um wirklich glauben zu können. Eine Sache, die uns das Johannesevangelium immer wieder lehrt, ist, dass es im Johannesevangelium als Kreislauf deutlich gemacht wird. Wir müssen auf der einen Seite vertrauen und auf der anderen Seite werden wir durch dieses Vertrauen immer mehr erkennen. Und dadurch, dass wir immer mehr von Gott erkennen, werden wir auch immer mehr vertrauen. Das Problem ist nur, dass wir häufig als Menschen genau entgegengesetzt reagieren. Wir sagen in dem Moment, Gott, ich kann dir gerade nicht vertrauen, deswegen bin ich weg. Und ich möchte dich einladen, so zu reagieren, wie Petrus reagiert hat. Nämlich diesen Vertrauensschritt zu gehen und zu sagen, ich gehe diesen Schritt. Und ich weiß, ich habe noch nicht alles verstanden. Und ich verspreche dir, du wirst ihn mehr erkennen. Und dadurch, dass du ihn mehr erkennst, wirst du mehr zum Vertrauen kommen. Und dadurch, dass du mehr zum Vertrauen kommst, wirst du ihn mehr erkennen werden. Und es wird ein Kreislauf sein. Aber ich habe leider immer wieder Menschen erlebt, gerade in der Jugendarbeit, die aus diesem Kreislauf aussteigen und sagen, müd. Ich möchte dir Mut machen, diesen Schritt zu gehen, diesen Schritt der wenigen. Aber am Ende stellt sich die Frage, was ist meine Reaktion? Ihr habt jetzt die verschiedenen Reaktionen gehört. Ihr habt die Reaktion von vielen gehört, ihr habt die Reaktion von Gott gehört, ihr habt die Reaktion von wenigen gehört. Die entscheidende Frage ist aber, was ist meine persönliche Reaktion auf diese Einladung von Gott?